Hallo und willkommen zurück zu einem Herz für jeden Shit, dem Podcast von und mit Fornlag. Heute wieder mit am Start unser lieber Zelda. Hallo.
Hallo.
Du hast mir den Titel deiner Story ja schon geschickt, damit ich planen kann.
Ja.
Und ohne jetzt zu viel zu spoilern, habe ich mir gedacht, da habe ich doch eine passende Geschichte und wir können heute einen Deep Dive ins Deep Web machen.
Ein Deep Dive ins Deep Web.
Das war schön, oder?
Ja.
Fiel mir gerade voll spontan ein und so. Ja, anmoderieren kann ich. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll, außer Are you ready?
Ja.
Ja, dann steige ich ein in meine erste Geschichte des Abends mit dem Namen Ich habe ein textbasiertes Abenteuerspiel im Dark Web gespielt. Ich kann die Dinge, die ich getan habe, nicht rückgängig machen. Geschrieben von Wendigo Roar. Ich verbringe sehr viel Zeit auf Reddit. Ich bin mir sicher, dass sie das auch tun. Ich bin auf vielen Videospiel-Subs, vor allem auf denen über textbasierte Spiele. Ich meine damit Spiele wie Zork. Als Zork herauskam, war ich noch nicht auf der Welt, aber in der Highschool habe ich mich sehr dafür interessiert. Als ich aufs College kam, tauchte ich noch tiefer ein und spielte alle Fortsetzungen, alle Nachahmungen und jedes beschissene Spiel, das Leute zusammengeschustert und online veröffentlicht hatten. Ich musste mich ein wenig umorientieren und zusätzlich zu den College-Kursen arbeiten, damit ich mir meine Schuhkartonwohnung leisten konnte. Aber schließlich stieß ich auf einen Beitrag namens Apartment Complex. Kein besonders vielversprechender Name. Aber mir war langweilig und es war kostenlos. Und die Tatsache, dass er auf einer seltsamen Website gehostet wurde, auf die ich mit normalen Browsern nicht zugreifen konnte, gefiel mir. Das gab mir einen Hauch von Geheimnis. Also öffnete ich einen Tor-Browser, gab den Link ein und gelangte auf eine Seite zur Profilerstellung. Grundlegende Dinge, Benutzername, bevorzugte Auflösung und so weiter. Es wurden keine persönlichen Daten abgefragt, also machte ich weiter. Der Bildschirm wurde leer, dann öffnete sich ein Textfeld. Willkommen im Apartment-Komplex. Dir wurde dein eigenes Apartmenthaus zugewiesen, das du leiten sollst. Aber das ist nicht irgendein Wohnhaus, denn die Bewohner werden einige ziemlich gruselige Torturen erleben. Du entscheidest, wie es weitergeht. Werden deine Mieter überleben? Wirst du sie versehentlich alle abschlachten? Die Macht liegt in deinen Händen. Bist du bereit? Klicke auf Ja oder Nein. Warum nicht, dachte ich mir. Ich tippte Ja ein. Es erschien mehr Text. Ausgezeichnet! Wir fangen mit einer einfachen Verwaltungsebene an. Sie haben 6 Mieter, nummeriert von 1 bis 6. Keiner von ihnen kennt den anderen gut. Geben Sie eine Zahl ein, um mehr über einen Mieter zu erfahren und fangen Sie an, Entscheidungen zu treffen. Ich nahm einen 6-seitigen Würfel von meinem Schreibtisch und warf ihn. 3. Also tippte ich 3 ein. Interessante Wahl. Die Mieterin in Wohnung 3 ist Sherry. Sie ist 19 und studiert im zweiten Jahr am College. Alle ihre Freunde kennen sie als kontaktfreudig und kokett und sie bringt mehrmals pro Woche neue Männer mit in ihre Wohnung. Sie will sich nicht binden. Sie genießt Sex, aber vor allem möchte sie nicht alleine sein. Es ist möglich, dass das damit zusammenhängt, dass sie wiederholt von Pflegeeltern verlassen wurde. Heute Abend hat sie einen jungen Mann namens Thad mit nach Hause gebracht. Sie hat vor, mit Thad Sex zu haben, er wird sie drängen, kein Kondom zu benutzen. Sie wird Ja sagen, weil sie ihn nicht verschrecken will. Aber du kannst ihr dabei helfen. Soll sie heute Abend Thad die Stirn bieten und ihm sagen, dass sie nicht ohne Schutz mit ihm schlafen will, auch auf die Gefahr hin, die Nacht alleine zu verbringen? Tippe Ja oder Nein. Mir war nicht klar, dass dieses Spiel so eine häusliche Seifenoper sein würde. Wie auch immer, dachte ich, mal sehen, wie es ausgeht. Ich tippte Ja ein. Interessante Wahl. Zwischen Thad und Sherry wird es heiß und heftig. Als sie nackt auf ihrer Couch liegen, versucht Thad in sie einzudringen, aber Sherry hält ihn auf und sagt, er müsse ein Kondom benutzen. Thad beschwert sich, dass es sich nicht so gut anfühlt. Sherry sagt ihm, dass es wichtiger ist, dass sie beide vor Geschlechtskrankheiten geschützt sind. Sie fühlt sich ein wenig angespannt. Thad nennt sie eine Hure und eine Perverse und zieht sich wieder an. Sherry weint, als Thad hinausstürmen will. Leider lässt sich Sherrys Tür nicht öffnen. Thad zieht nach und die Tür ist nicht verschlossen, aber sie lässt sich nicht öffnen. Wütend stürmt Thad zurück zu Sherry, die immer noch nackt und weinend auf der Couch liegt und beginnt sie anzuschreien. Möchten sie weiterhin Entscheidungen für Sherry treffen oder es mit einem anderen Mieter versuchen? 1 für Sherry, 2 für anderen Mieter. Dieses Spiel war schräg und ziemlich retro, aber ich fand auch die Geschichte von Sherry und Thad ziemlich interessant. Die klobigen Geschichten in diesen Spielen hatten einen gewissen Charme, der sie sehr fesselnd machte. Scheiß drauf, lass uns weitermachen. 1 tippte ich. Interessante Wahl. Thad schreit Sherry weiter an, die nicht aufhören kann zu weinen. Sie hat Angst, er könnte sie schlagen. Thad hat sich noch nicht entschieden, ob er das tun wird oder nicht, aber er hat vor, sich von seiner Wut und seinem Desinteresse an Sherry als menschliches Wesen leiten zu lassen. Wenn die Dinge so weitergehen, wird Thad Sherry höchstwahrscheinlich so sehr schlagen, dass sie in die Notaufnahme gebracht werden muss. Soll Thad aufgehalten werden? Ja oder nein? Scheiße, murmelte ich laut vor mich hin. Das ist heftig geworden. Ja, tippe ich. Interessante Wahl. Eine Deckenplatte fällt herunter. Die Kante schneidet Thad in die Halsschlagader. Das Blut spritzt überall hin. Er ist in Sekunden tot. Was zum Teufel, sagte ich zu mir selbst. Dieses Spiel ist abgefahren. Der Text wurde weiter angezeigt. Sherry ist entsetzt. Ein Großteil des Blutes ist auf sie gespritzt. Sie ist so verängstigt, dass sie anfängt abzuschalten. Sherry wird für eine Weile keine weiteren Aktionen durchführen. Wähle einen Mieter. 1, 2, 4, 5, 6. Verdammt, dachte ich. Sieht so aus, als würde ich dieses Spiel nicht mit einer anständigen Punktzahl abschließen können. Aber ich bleib dran. Ich würfelte erneut. 5. Ich tippte sie ein. Interessante Wahl. Der Mieter in Apartment 5 ist Clyde. Er ist 35 und arbeitet bei der örtlichen First State Bank. Zu seinen Hobbys gehören Snowboarding, Tennis, Freizeitmord, 90er-Jahre-Sitcoms und Angeln. Er ist heute Abend allein zu Hause, nachdem seine Freundin Alicia ihm per SMS mitgeteilt hat, dass sie ihn wegen seines Bruders verlässt. Er hat eine Gallone Schokoladenteig-Eiscreme gekauft und arbeitet sich damit und mit der dritten Staffel von Frasier durch. Er verspürt das Verlangen, jemanden zu erwürgen. Es ist schon eine Weile her und er versucht, sich die Gewohnheit abzugewöhnen. Aber der tiefe Brunnen der Gefühle scheint so tief zu sein, dass Eiscreme allein ihn nicht füllen kann. Er hofft, den Drang mit einer Fernsehsendung stillen zu können. Aber gerade als er es sich gemütlich machen will, riecht er Gas. Soll er der Sache nachgehen? Ja oder nein? Nicht nachzuforschen wäre langweilig, also tippte ich natürlich Ja ein. Interessante Wahl. Clyde steht von der Couch auf und folgt seiner Nase in die Küche, wo ein starker Propangasgeruch aus einem der Brenner strömt. Er kennt sich mit Gaslecks gut genug aus, um zu wissen, dass er nur einen Funken davon entfernt ist, Clyde zu flambieren. Soll Clyde gehen oder weiter die Dämpfe einatmen? 1 für Clyde geht oder 2 für Clyde bleibt. Scheint komisch zu sein, den Mörder freizulassen, dachte ich, aber es wäre langweilig, ihn einfach zu Tode zu vergasen, also tippte ich 1 ein. Interessante Wahl. Clyde verlässt seine Wohnung und geht die Treppe zur Eingangstür hinunter. Als er das Stockwerk unter seinem erreicht, sieht er, dass die Treppe durch heruntergefallene Deckenplatten blockiert ist. Auf der gegenüberliegenden Seite des Stockwerks befindet sich eine Treppe. Auf dem Weg dorthin käme er an zwei anderen Wohnungen vorbei, in denen es wahrscheinlich Telefone gibt, mit denen die Feuerwehr gerufen werden kann, um das Gasleck zu beseitigen. Soll er in der ersten Wohnung 1, in der zweiten Wohnung 2 oder über die Treppe 3 gehen? 1, tippte ich. Interessante Wahl. Das war's. Kein weiterer Text. Was zum Teufel, flüsterte ich vor mich hin. Und dann klopfte es an meine Tür. Ich erstarrte. Hey, jemand zu Hause? Rief eine Stimme von der anderen Seite meiner Tür. Mein Name ist Clyde, ich wohne ein Stockwerk über Ihnen. Mein Telefon funktioniert nicht und meine Wohnung riecht nach Gas. Kann ich mir dein Telefon leihen? Ich saß so still, wie ich konnte und gab keinen Ton von mir. Im Ernst, es ist ein Notfall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da drin ein Geräusch gehört habe. Ich brauche Hilfe. Auf meinem Bildschirm sah ich weitere Texte auftauchen. Soll Clyde es weiter in der ersten Wohnung? 1. In der nächsten Wohnung? 2. Oder über die Treppe am anderen Ende des Stockwerks? 3. Versuchen. So behutsam wie möglich drückte ich auf die 2. Das Klacken der Taste klang in meinem Kopf wie ein Pistolenschuss. Wie auch immer, Arschloch. Ich weiß, dass du zu Hause bist. Ich hoffe, du genießt es, ein Stück Scheiße zu sein, sagte Clyde. Dann hörte ich seine Schritte auf dem Flur. Das Wohnhaus, in dem ich wohne, ist neu und ziemlich gut isoliert, aber ich konnte ein leises Klopfen in der Wohnung am Ende des Flurs hören. Ich wusste, dass dort eine Studentin wohnte. Hoffentlich ist sie nicht zu Hause. Warte mal. Ein College-Mädchen? Nee, nein, das kann nicht sein. Der Text füllte wieder meinen Bildschirm. Clyde ging zur nächsten Wohnung und klopfte an die Tür. Von drinnen hörte er Schluchzen. Als die Mieterin nicht öffnete, versuchte er es mit dem Türknauf. Er ließ sich drehen, aber die Tür ließ sich nicht bewegen. Es sah so aus, als wäre sie schief und durch die Hitzewelle war das Holz aufgequollen und hatte die Tür geklemmt. Plötzlich hörte ich ein Krachen von draußen. Ich riss die Augen auf, um nach meiner Haustür zu sehen, aber sie war noch immer fest verschlossen. Das Geräusch kam von unten aus dem Flur. Ich schaute wieder auf meinen Bildschirm. Clyde schlug die Tür mit der Schulter zu und sie sprang auf. Er trat ein und rief nach demjenigen, der in der Wohnung war. Als er weiter hineinging, bot sich ihm ein schockierender Anblick. Ein Mann lag auf dem Boden mit aufgeschlitztem Hals. Neben ihm lag eine Deckenplatte auf dem Boden, auf der Couch eine völlig nackte junge Frau und über allem lag ein riesiger Blutfleck. Clyde grinste. Wirst du Sherry helfen? Deine Wohnung verlassen und zu ihr gehen? Oder nichts tun, während Clyde sie ermordet? 1. Ey, das war so verkorkst. Ich konnte doch nicht zulassen, dass jemand meine Nachbarin ermordet, auch wenn ich sie kaum kannte. Aber ich hatte schreckliche Angst. Ich stand auf, lief in meine Küche, nahm das größte Messer, das ich finden konnte, und ging zur Tür. Ich atmete dreimal tief durch, um mich zu beruhigen. Dann schloss ich die Tür auf, stieß sie auf und rannte auf den Flur hinaus. Ich schaute zu der anderen Wohnung hinüber und konnte sehen, wo die Tür aufgebrochen worden war. Ich rannte so leise wie möglich dorthin, und als ich die Tür erreichte, blieb ich kurz stehen und steckte meinen Kopf in den Türrahmen, um zu sehen, was los war. Leider konnte ich von dort, wo ich stand, nicht sehen, was vor sich ging. Ich schlich mich so heimlich wie möglich hinein. Das erste, was mir auffiel, war der bittere Gestank von Blut. Dann kam ich nahe genug heran, um zu sehen, was vor sich ging. Sherry lag auf dem Rücken auf der Couch. Clyde beugte sich über sie und hatte seine Hände um ihre Kehle gelegt. Sie kratzte sich an ihm, aber durch das Blut war alles glitschig und es sah aus, als würden ihre Nägel mehr abrutschen als Schaden anrichten. Ich rannte auf sie zu und rammte mein Messer direkt in Clydes Rücken. Er brüllte und wirbelte herum. »Du Mistkerl«, brüllte er, stürzte sich auf mich und warf mich zu Boden. Er fing an, mit seinen Fäusten auf mich einzuschlagen. Ich konnte kaum etwas tun, um ihn aufzuhalten. Mit jedem Schlag spürte ich, wie ich schwächer wurde, meine Sicht wurde dunkler. Und dann schrie Clyde. Ich konzentrierte mich, so gut ich konnte. Über Clyde hob Sherry das Messer für einen weiteren Schlag. Sie stach immer wieder auf Clyde ein, bis er auf mir zusammenbrach, und dann stach sie weiter auf ihn ein. Ich schrie sie an, sie solle aufhören und mich aufstehen lassen, und schließlich durchbrach ich ihre Angst. Sie half mir, seinen Körper wegzuschieben. Ich warf eine Decke um Sherry und rief dann die Polizei. Wir verbrachten viel Zeit damit, unsere Geschichte mit ihm durchzugehen. Ich habe die Sachen aus dem Dark Web weggelassen, weil ich keinen Ärger bekommen wollte. Schließlich waren die Polizisten weg. Sherry ging zu ihren Eltern und ich ging zurück in meine Wohnung. Als ich zurückkam, blinkten die Worte auf meinem Bildschirm auf. Erinnere dich, alles, was heute Abend passiert ist, war deine Entscheidung. Und darunter, wir hoffen, du spielst wieder Apartment Complex. Ja.
Das ist hart.
Ich habe gesagt, ich wollte schon lange mal wieder eine Zockerstory machen.
Mhm. Da kam mir jetzt gerade sogar Gänsehaut.
Echt?
Lustigerweise, ja.
Oha, hätte nicht gedacht, dass du sie für so gut befindest.
Voll. Gut.
Sprich.
Am Anfang, es war irgendwie klar, dass es was mit echten Menschen ist. Aber in meinem Kopf kam nicht dieses Szenario so, es ist in deinem Haus.
Das ist ja der coole Twist in der Story, so wie du eben richtig sagst, so wenn du schon im Dark Web unterwegs bist, ist halt die Wahrscheinlichkeit groß, auch wenn es textbasiert ist, dass da im Hintergrund Scheiße abläuft, weil das ist halt klischeehaft klassisch fürs Dark Web, sage ich mal.
Ja.
Aber genau dieser Plot, dass das sein Apartment-Komplex ist, war schön.
Mhm.
Voll. Was mich interessiert hätte, und da sind wir halt beim Thema, was ich eh so oft sage, ich will, dass die Creepypasta fortgesetzt wird oder in einem anderen Szenario nochmal spielt. Was wäre gewesen, wenn er seine eigene Wohnung angewählt hätte?
Ja gut, er hatte halt die Entscheidung, ob er aufmacht. Er war ja an der Tür. Oder meinst du mit dem Würfelspiel?
Mit den Würfeln, mit dem Auswählen des Mieters. So, er hat ja eben Sherry und Clyde ausgewählt, also 2 der 6 Wohnungen. Was wäre passiert, wenn er seine eigene Wohnung ausgewählt hätte?
Das wäre interessant gewesen.
Also ja. Steht da dann nur.
Er wäre ja dann mindestens. Er wäre ja Nummer 4 gewesen.
Ich schätze mal von der Logik her, ja. Weil ich kann mir 2 Szenarien denken. So, erstens, entweder das Spiel sagt so: Ja, da sitzt ein Typ vorm PC und ist für Actions gerade nicht zugänglich. So, Cockblock, weil er der Gamer ist. Oder es passiert so eine Inception. Weil.
Das kann sein, ja. Dass irgendwas in seiner Wohnung passiert.
Weil das Spiel hat ja auch gesagt, entweder stehst du jetzt vom PC auf und gehst rüber, oder du drückst eine Taste, dann spielen wir weiter. Und dieses Konzept, ich meine, jenseits von Gut und Böse, weil selbst wenn da im Hintergrund jemand sitzen würde, du kannst es halt nicht umsetzen. Das geht stark ins Paranormale schon wieder rein auch. Aber mich fesselt der Gedanke halt so, dass dieses Spiel Auswirkungen hat.
Ja, vor allem, er hat wirklich... Diese Entscheidungen, die er selber gewählt hat, sind passiert.
Mhm. Ja, hätte er zum Beispiel Fett ohne Kondom vögeln lassen, dann wäre er nicht auf Jerry losgegangen.
Genau.
Also der Schlusssatz ist schon richtig so. Alles, was passiert ist, waren deine Entscheidungen. Wobei ich das halt extrem witzig finde, generell, so, mir gefällt der Schreibstil, das muss ich einfach noch erwähnen. Wie nebenbei erwähnt wurde, dass Clyde hobbymäßig Leute umbringt.
Ja, das hat mir auch so, okay, das Freizeitmord, was?
Voll, also beim ersten Durchlesen saß ich auch so da, so, bitte wie? Das fand ich schön, das musste ich jetzt noch einmal extra herausheben, nämlich Props dafür. Aber ja, das ist das Dark Web, oder? Da können schlimme Dinge passieren.
Können sie echt passieren, ja.
Also, ich glaube, man spielt ja nicht nur so Computerspiele im Dark Web, sondern kann auch ganz andere Dinge machen, oder?
Ja gut, im Dark Web kannst du vieles machen.
Ja, und darum dreht sich ja auch
Da
deine
ist
heutige Geschichte, nämlich.
es. Ja. Meine Story heißt Red Room von Grabesstille Podcast. Ich war noch nie die Art von Mensch, die das an das Paranormale glauben. Ich habe genügend Geschichten gelesen und gehört, doch noch nie bin ich mit etwas in Berührung gekommen, was sich nicht rational erklären ließ. Trotz allem bin ich wie besessen von alten Geistergeschichten, die es im Internet gibt, wie Sand am Meer. Vielleicht ist es der Wunsch nach etwas Unglaublichem, das mich an den Bildschirm fesselt, etwas, was mich glauben lässt, dass es noch mehr auf dieser Welt gibt, als das wir sehen können. Und mit dieser Obsession bin ich nicht alleine. Meinen besten Freund Tommy habe ich vor Jahren über ein Forum für Paranormales kennengelernt. Damals hatte er behauptet, irgend so ein dummes Geisterspiel gespielt zu haben und damit ge geprahlt, tatsächlich einen echten Geist fotografiert zu haben. Das Foto, welches er allen im Internet als echtes verkaufen wollte, zeigte seinen Badezimmerspiegel, in dem die groben Umrisse eines Gesichtes zu erkennen waren. Als ich ihn darauf ansprach, gab er schließlich zu, diesen Effekt mit etwas Vaseline gefaked zu haben. Von da an waren wir beste Freunde. Wir lachten gemeinsam über die Menschen, die sich so einfach hereinlegen ließen, und gründeten schon bald unser eigenes Forum für Übernatürliches. Egal über was Tommy und ich reden, es läuft immer auf eines der beiden Themen hinaus: Geister oder Sex. Erzählt er mir nicht gerade von seinem letzten Frauenbesuch, dann schickt er mir Links zu Videos über Geister- und Dämonensichtungen. Oder gibt mir ein Update über die neuesten Verschwörungstheorien im Netz. Alter, ich bin auf etwas auf der Spur, schreibt er mir wie aus dem Nichts über unseren Messenger. Ich glaube, das könnte echt was sein. Ich seufzte. Wenn Tommy etwas auf der Spur war, dann lief diese Spur meistens ins Nichts. Wo meine Welt als Realist aufhört, fängt Tommys erst an, und so versucht er mir gut wöchentlich den Beweis zu liefern, den es brauchte, um mich von der Existenz des Übernatürlichen zu überzeugen. Was ist es diesmal? Schreibe ich zurück. Wie jedes Wochenende sitze ich vor meinem Computer und vertreibe mir die Zeit mit Online-Spielen und Recherchen. Tommys nächste Nachricht enthält nichts weiter als einen Link. Ich verdrehe die Augen. Für so etwas bin ich heute echt wirklich nicht in Stimmung. Ich hatte einen echt beschissenen Tag auf der Arbeit hinter mir und wünsche mir nichts sehnlicher, als einfach meinen Kopf ausschalten zu können. Schaue ich mir morgen an, schreibe ich Tommy. Auf seine Antwort musste ich nicht einmal warten. Nein, jetzt, vertrau mir, kommt es zurück, als ich meine Nachricht gerade abgeschickt hatte. So als hätte Tommy gewusst, dass ich ihn hätte warten lassen wollen. So als hätte er die Nachricht bereits geschrieben, bevor ich meine auch nur erdacht hatte. Ich seufzte. Gut, ich vertraue Tommy. Doch ich kann schon jetzt sagen, dass was auch immer hinter diesem Link steckt, meine Zeit nicht wert sein kann. Trotzdem klicke ich auf den Link, allein um Tommy eine Freude zu machen. Mein Bildschirm verdunkelt sich. Na toll, denke ich. Wenn dieser Mistkerl mir ein Virus untergejubelt hat, werde ich ihn erwürgen. Der Bildschirm bleibt schwarz. Ich warte einige Minuten. Doch das Bild auf dem Display verändert sich nicht. Was zur Hölle soll ich da bitte sehen? Da ist nichts, schreibe ich entnervt an Tommy, als sich auch nach 10 Minuten nichts tun will. Tommys Antwort kommt wieder in genau dem Moment, in dem ich meine Nachricht abschicke. Es tut mir leid. Jetzt bin ich nicht nur genervt, sondern auch verwirrt. Was tut ihm leid? Hatte dieser Idiot mir tatsächlich einen Virus weitergeleitet? An diesem Abend erhalte ich keine weiteren Benachrichtigungen von Tommy. Weder im Messenger noch in unserem Forum. Und obwohl ich mir Sorgen mache, war es doch nicht seine Art, einfach so von der Bildfläche zu verschwinden. Gehe ich schließlich ins Bett. Morgen würde er bestimmt wieder auftauchen und sich darüber lustig machen, wie dumm ich doch war, seinen blöden Link zu folgen. Der LED-Wecker auf meinem Schreibtisch zeigt 3.33 Uhr, als ich aus dieser Richtung meines Computers komische Geräusche vernehme. Es ist wie ein Rauschen, unterschwellig, doch penetrant. Und dann, ping, eine Nachricht? Ich hatte meinen Computer doch heruntergefahren. Verdammter Tommy, mit seinem verdammten Virus, was ist das für eine Scheiße? Murmelte ich zu mir selbst und schlage die Bettdecke zurück. Mein Apartment ist klein und die Miete ein Wucher. Alles, was ein Mensch zum Leben braucht, ist in einen Raum gestopft. Allein das Badezimmer ist vom Hauptbereich getrennt. Deswegen sehe ich sofort, dass der Bildschirm meines Computers eingeschaltet ist, als ich grummelnd aus dem Bett steige. Mein Startbildschirm taucht meine ganze Wohnung in sanftes blaues Licht. Ich setze mich vor dem Bildschirm auf meinen Schreibtischstuhl und wiederhole den Prozess zum Herunterfahren des Computers. Das Rauschen hört auf, der Bildschirm wird schwarz und ich warte einige Minuten, bis ich wieder aufstehe und ins Bett zurückgehe. Ich möchte sicher gehen, dass der Computer diesmal auch wirklich aus ist. Gerade als ich dem Gerät den Rücken zudrehe, beginnt das Rauschen von neuem und das Licht des Bildschirmes zeigt mir das leere Bett, welches so warm und einladend aussieht, dass es mich beinahe verspottet. Ich zucke zusammen. Was soll der Scheiß, denke ich, und drehe mich so schnell um, dass ich beinahe über meinen Stuhl stolperte. Wieder sehe ich meinen Startbildschirm und setze mich. Wieso zum Teufel geht dieses Scheißding immer wieder an? Tommys Virus muss dafür sorgen, dass das mit dem Herunterfahren nicht mehr so klappt, wie er sollte. Die Anzeige unten rechts zeigt die Uhrzeit, 3.45 Uhr. Nicht gerade die beste Zeit, um einen Virus-Scan laufen zu lassen. Aber was sollte ich sonst tun? Wach bin ich schließlich schon. Ich klicke mich durch ein paar Ordner, doch bevor ich den Virenscan starten kann, wird mein Bildschirm schwarz. Doch diesmal bleibt er nicht schwarz. Nach wenigen Sekunden erscheint ein Pop-Up-Fenster. Es schwebt beinahe unheilvoll inmitten der Schwärze und zeigt rote, krakelige Schrift auf schwarzem Untergrund. Magst du? Fängt der Satz in diesen riesigen Buchstaben an und wird immer kleiner, sodass ich den Rest des Satzes nicht mehr lesen kann. Es sieht aus, als hätte eine sehr zittrige Hand mit rotem Wachsmalstift auf mein Bildschirm gekritzelt. Die Buchstaben überschneiden sich, drücken gegeneinander und gegen die Ränder des Pop-Up-Fensters. Mag ich was? Ich kann den Scheiß nicht lesen. Viele Male suche ich den Bildschirm vor mir ab, auf der Suche nach dem X, mit dem ich das Fenster schließen könnte. Doch ich kann es nicht finden. Natürlich, es ist schließlich ein Virus. Ich soll es gar nicht schließen können. Jetzt reicht es mir. Ich zögere noch einen Moment, starre auf das Fenster und versuche ein letztes Mal die Worte darin zu entziffern. Als ich es wieder nicht schaffe, lehne ich mich hinunter und ziehe prompt den Stecker. Dunkelheit umhüllt mich, bevor ich mich überhaupt wieder aufsetzen kann. Das Problem wäre also für heute gelöst. Ich kann mich auch morgen noch um diesen Virus kümmern. Verflucht seist du, Tommy. Diesmal komme ich gar nicht dazu aufzustehen. Der Bildschirm geht wieder an und zeigt das Fenster und den schwarzen Hintergrund. Ich zucke zurück. Was zum... Das ist unmöglich. Verdammt. Ungläubig lehne ich mich wieder herunter. Der Stecker liegt auf dem Boden. Der Computer hängt an keinem Stromnetzwerk mehr. Warum zum Teufel ist der dann an? Der Realist in mir versucht mich zu beruhigen. Redet irgendwas von Reststrom und Stromkreisen und dem ganzen Scheiß. Tatsächlich hilft es... Denn mein Herz schlägt jetzt nur noch halb so schnell wie zuvor. Ein paar Sekunden vergehen, in denen ich nur ratlos auf das Display starre und überlege, was zum Teufel ich jetzt machen sollte. Mein Gehirn kommt nicht weit, denn ein neues Pop-Up-Fenster erscheint. Es zeigt immer noch die rote Schrift auf schwarzem Hintergrund, doch diesmal ist das Ganze wenigstens leserlich. Magst du den Red Room? Den was? Ich hatte schon einmal von Red Rooms gehört. Das waren diese Folterkammern im Dark Web, bei denen man fremden Bitcoins zahlt, damit sie junge Mädchen foltern. Virtuelle Torture-Porn sozusagen. Tommy und ich hatten schon oft über solche Red Rooms diskutiert. Die waren zwar nichts für Paranormales, doch gibt es keinen wirklichen Beweis für deren Existenz. Doch irgendwas sagt mir, dass mich hier kein Folterporno erwartete. Das Pop-Up-Fenster gibt mir das Gefühl, als würde es auf eine Antwort warten. Komisch. Ich weiß, denn es gibt keinerlei Textfunktion, mit der ich antworten könnte. Also warte ich, ob ein weiteres Pop-up oder darauf, dass mein Computer nun doch endlich herunterfahren würde, weiß ich nicht. Denn so langsam hat dieser Virus mein Interesse geweckt. Noch immer hat sich nichts getan. Ich habe es mit Klicken und Tippen versucht, aber nichts. Was soll das für ein Raum sein? Frage ich schließlich laut in mein Zimmer hinein. Ich habe nicht mit deiner Reaktion gerechnet, denn auch mein Mikrofon sollte eigentlich nicht funktionieren. Aber dieser Virus hatte ja schon einmal die Gesetze der Physik gebrochen. Und tatsächlich verschwindet das Pop-up, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte. Ich kann nichts anderes als zu lachen. Natürlich bin ich immer noch genervt von dem Virus und der wahrscheinlich meinen Computer zerstören wird, aber so etwas sieht man nicht alle Tage. Das nächste Fenster öffnet sich. Wie lange wird es dauern, zum nächsten Fluchtweg zu gelangen? Derselbe schwarze Hintergrund, doch die Schrift hatte sich verändert. Sie war zwar immer noch immer rot, aber diesmal äußerst ordentlich verfasst. Das Rauschen, das anscheinend aus den Lautsprechern kommt, wird lauter. Mein Lächeln erstirbt, als ich mich automatisch zur Seite drehe, um meine Haustür anzusehen. Warum will dieses Fenster das wissen? Mein Herz schlägt nun wieder schneller. Es ist nur eine verdammte Nachricht in einem verdammten Pop-up. Warum habe ich denn Gänsehaut? Scheiße, denke ich mir, als ich noch einmal zur Seite schaue. Circa 5 Sekunden, sage ich. Doch aus meinem Mund klingt es mehr als eine Frage. Das Pop-up verschwindet und wird durch ein neues ersetzt. Angenommen, du hättest keine Beine. Wie lange würde es dauern, zum nächsten Fluchtweg zu gelangen? Jetzt hatten sich auch meine Nackenhaare aufgestellt. Was für ein Scheiß hatte Tommy mir da auf den Rechner geschickt? Fuck. 30 Sekunden? Keine Ahnung, Mann, sage ich wieder. Meine Stimme zittert leicht. Angenommen, du hättest weder Beine noch Arme. Wie lange würde es dauern, zum nächsten Fluchtweg zu gelangen? Scheiße, wie soll das denn gehen? Gar nichts, antworte ich sofort. Mein Herz klopft so sehr, dass ich das Blut in meinen Ohren rauschen höre. Oder ist es das Rauschen aus dem Computer? Diesmal dauerte es einige Sekunden, bis sich das nächste Fenster öffnet. Angenommen, der Notruf wird alarmiert. Wie lange würde es dauern, bis sie dich finden? Was soll das? Was sind das für Fragen? 10 Minuten höchstens, sage ich. Gut, das war gelogen. Das nächste Krankenhaus ist eine gute halbe Stunde entfernt. Selbst mit Blaulicht und Sirene würde es der Krankenwagen nicht innerhalb von 10 Minuten hierher schaffen. Ich warte darauf, dass das Fenster verschwindet und mir die nächste grausame Frage stellt. Doch es passiert nichts. Ich warte gut 5 Minuten darauf, dass sich etwas ändert. Doch das Fenster bleibt. Es würde 30 Minuten dauern. Klingt wieder wie eine Frage. Das Pop-up verschwindet. Kalter Schweiß bildet sich auf meiner Stirn. Woher weiß dieses Ding, dass ich gelogen habe? Hat mein Mikrofon irgendeine Art von Stimmerkennung? Ich kenne mich damit nicht aus. Doch man kann doch bestimmt anhand der Stimmlage erkennen, dass ich lüge. Wer ist in deiner Wohnung? Hier bin nur ich, antworte ich. Das Fenster verschwindet nicht. Warum zur Hölle verschwindet es nicht? Das ist keine Lüge, ich lebe allein, verdammt! Ich schreie die Worte fast. Das Fenster nimmt immer noch meinen Bildschirm ein. Ich brauche ein paar Sekunden, um mich zu beruhigen. Gut, dann muss ich da eben jetzt was anderes probieren. Hier bin ich und noch jemand? Es dauert einen Atemzug, bis das Pop-up verschwindet. Das war also die richtige Antwort? Jetzt fühlt es sich so an, als würde mein Herz einen Schlag aussetzen. Ich gebe es zu, ich habe Angst. Das ist kein Virus. Zitternd blicke ich mich um. Meine Augen brauchen einen Moment, bis sie sich an die Dunkelheit gewöhnen. Doch das Licht des Bildschirms hilft wenigstens dabei, Umrisse auszumachen. Mein Bett ist ordentlich gemacht und auch meine Schranktüren sind noch immer vollständig geschlossen. Hier ist niemand, ich bin allein. Aber warte, wieso ist mein Bett gemacht? Ich bin auch gerade erst aufgestanden. Bevor ich darüber nachdenken konnte, erreicht mich ein neues Pop-up. Magst du den Red Room? Schon wieder diese dumme Frage. Ja, schreie ich, weil es sich so anfühlt, als wäre es die richtige Antwort. Ja, ich mag diesen verschissenen Red Room. Ich liebe ihn, was nun? Es war die richtige Antwort, denn das Pop-up verschwindet. Wie lange wird es dauern, bis du es an der Decke entdeckst? Mein Kopf schnellt nach oben. Es lässt mir nicht einmal die Zeit zu schreien. Auszüge aus dem Polizeigericht zum Fall 0231. André Belski. Detective Sanders äußert sich zum ersten Eindruck des Tatorts. Es war ein Blutbad. Ein fucking Blutbad. In meinen 30 Jahren bei der Kripo habe ich noch nie etwas gesehen. Ganz klarer Selbstmord. Der Junge sitzt mit aufgeschlissenen Pulsadern vor seinem Rechner. Haben wir natürlich nicht untersucht. Der Typ hat sich in ganz komischen Kreisen bewegt. Was ich denke, das war ein verdammter Pakt zwischen ihm und seinem Kumpel Thomas Falder. Auf seinem Rechner haben wir hunderte von Nachrichten zwischen Welski und Falder gefunden. Welski hat ihn nur als Tommy gekannt. Der hat sich auch die Handgelenke aufgeschlitzt, schon eine Woche vor Welski. Schade um den Jungen. Keine Anzeichen einer psychischen Vorerkrankung, aber der war ganz klar gestört. Hat seine ganze Wände mit Blut vollgeschmiert. War wahrscheinlich auch so ein Paktding. Denn bei Falder fanden wir genau dasselbe vor. Man weiß ja, wie viel Blut ein Mensch hat. Aber die beiden Typen mussten fast doppelt so viel in sich gehabt haben. Ich meine, da war wirklich alles voll. Die Wände, die Betten, die Schränke, nur der Rechner. Der war noch gut. Scheiße, und dann waren die auch noch so jung. Ich werde mir die Festplatten der beiden mal genauer ansehen. Vielleicht finde ich da irgendetwas. Fuck, dieses Bild bekomme ich bestimmt nie wieder aus dem Kopf. Und ich habe ja schon so einiges gesehen, aber noch nie eine ganze Wohnung in Blut getränkt. Alles rot da drin. Alles nur ein großes rotes Zimmer.
Oh, ist die Geschichte gut.
Ja.
Bevor wir jetzt zum Plot-Twist vom Polizei-Report kommen, ich war schon fast ein bisschen enttäuscht. So, Sie haben ja erwähnt, was ein Red Room per Definition im Dark Web ist. Also eben diese Sachen, wo du zusehen kannst und gegen Kohle quasi sagst, was der mit der gefangenen Person machen soll. Das ist nicht zwingend Folter, aber im Regelfall geht es genau in die Richtung. Und dachte mir schon so, wohin geht das Spiel? Weil mit diesem Virus, der auf seinem PC war, der hat mich extrem an den Watson-Scott-Test erinnert. Weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Das ist so ein kurzes Spiel auf Steam, circa 30 Minuten oder so, was genau so Fragen stellt, so: Bist du dir sicher, dass du alleine bist? Wie lange wird es dauern?
Oh, ja, doch, das kenne ich.
Extrem gut gemacht. Das erste Mal, wenn du es durchspielst, ja. Richtig creepy. Also kann ich von dem her nur empfehlen, tatsächlich. Und genau in die Richtung ging ja diese Umfrage da gerade. Und ich habe die ganze Zeit eben so Watson Scott-Test mäßig gedacht. Und dann eben kam das ja, er hat es oben noch nicht gesehen, so was. Und dann kam jetzt dieser Plot-Twist, so WTF, okay? Irgendjemand war bei ihm offenbar drin. Tommys Voice bzw. Messages wurden gefaked.
Ja.
Das heißt, Tommy hatte das auch von irgendjemandem bekommen, war dann auch auf einmal in diesem blutigen Ding drin und dann haben wir quasi seinen Kontakt benutzt, um an uns weiterzukommen. Und von uns theoretisch dann zum nächsten, vielleicht jetzt zum Polizeibeamten, der die Festplatte untersuchen wird.
Vermutlich.
Und vor allem, was ich extrem lyrisch schön finde, was ich hier richtig groß betonen muss, dass sie der Bedeutung Red Room eine neue Bedeutung gegeben haben.
Ja.
Das war jetzt ein richtig schöner, runder Schluss. So, es ist ein Red Room, aber nicht so einer, wie du erwartet hast. Also, unglaublich. Aber was ging da ab genau? Glaubst du, dass da ein Killer drin war oder dass das ein Monster ist, so SCP-Style?
Ich glaube, dass es so ein leichtes SCP-Vibe hatte.
Aha.
Weil es war ja eigentlich nichts im Raum. Erst nachdem er auf diesen Link geklickt hat, ging das Ganze los.
Und sein gemachtes Bett auf einmal. Ich meine, wenn hinter mir ein Mensch da auf einmal bei meinem Bett rumwühlt, dann kriege ich das trotz Kopfhörer mit.
Ja, lustigerweise, während dem Lesen habe ich in meinem Kopf gehabt so, wieso ist das Bett gemacht? Er ist doch gerade eben doch aufgestanden, oder? Und 10 Sekunden später lese ich das dann halt. Das so, eben. Wieso ist mein Bett gemacht?
Und vor allem, woher wusste das Programm, dass das nächste Krankenhaus 30 Minuten entfernt ist? So, sitzt da im Hintergrund echt jemand und prüft quasi die Geodaten, wo der Virus gerade sitzt und individualisiert die Texte, oder wie? Oder?
Vielleicht.
Aber eben die ganze, für mich persönlich wäre die SCP-Erklärung die sauberste. Weil ich glaube nicht, dass ein Mensch eingedrungen ist bei ihm, ehrlich gesagt. Ich glaube wirklich, dass das dieses Programm ist, was quasi das bewirkt. Vor allem würde nämlich dann auch erklären, wieso so viel Blut sein konnte, wenn der Polizist schon sagt, so, es ist zu viel Blut hier für einen Menschen. Wäre mit SCP auch gut abgedeckt, warum das so ist.
Ja, vor allem Mensch schließe ich generell aus, weil ein Mensch kann sich nicht so lange an der Decke halten. Generell, wie soll sich ein Mensch an der Decke halten?
Superkleber.
Effektiv. Uhu.
Genau. Nee, stimmt schon, ja. Also, mein Tipp geht auch eher Richtung SCP. Was halt so die Erklärung wäre. Und eben dieser Virus hangelt sich von Person zu Person durch. Warum der Virus allerdings von Tommy dann noch geschrieben hat, so es tut mir leid, das wundert mich tatsächlich. Weil eigentlich hat er schon auf den Link geklickt, alles gut. Warum da dann noch eine es tut mir leid kommt?
Vielleicht war das die letzte Nachricht von Tommy selber.
Achso, das kann sein, dass er das eigentlich schicken wollte, weil er wusste, was passieren wird. Weil er es eher durchschaut hat, weil er eben in diesem ganzen paranormalen Gedöns drin ist.
Oder es tut ihm leid, war so, hey, ich habe mir jetzt die Pulsadern ausgeschaltet. Das Ende.
Ja.
Es tut mir leid, ich antworte nicht mehr.
Ja. Ja, aber das würde zeitlich nicht zusammenpassen. Das war ja eine Woche vorher schon, dass Tommy das gemacht hat. Das war ja nicht parallel.
Ja.
Warum sollte Tommy dann es tut mir leid schreiben? Das ist tatsächlich das, wo ich mir denke, so, also wenn ich schon irgendwas kritisieren muss an der Story, weil sie war einfach grundgut. Aber dieses es tut mir leid, einfach nur, dass man keinen Verdacht schöpft, weil Tommy auf einmal nicht mehr reagiert, glaube ich, so zum Ablenken. So, es tut mir leid, oh mein Gott, Foreshadowing-mäßig.
Ja, oder es war halt einfach, weil er etwas aggressiver reagiert hat,
Ach
der
so.
Erzähler.
Stimmt, so nach dem Motto,
Er hat ja
beruhig dich, alles gut.
gesagt, so, was zur Hölle ist, soll ich da bitte sehen? Da ist nichts.
Ja.
Und dann kam halt von dem Viech, es tut mir leid.
Ja, okay, stimmt. Das wäre zumindest jetzt eine gangbare Erklärung, sagen wir mal so. Aber jetzt unabhängig von der Interpretation dieser Story von Red Rooms, weil wir halt heute schon so ein Dark Web-Thema haben, glaubst du, dass es im Dark Web richtige Red Rooms per Definition gibt?
Schwer zu sagen, es kann alles geben.
Diplomatisch geantwortet, ja.
Uff. Ja, man kann nicht wirklich Ja sagen oder Nein sagen.
Ist so,
Es
es
ist schwer zu handhaben,
kann
das
sein,
Thema.
dass es sie gibt, dann aber tatsächlich gut versteckt und nicht öffentlich zugänglich, wie es eben die Creepypastas suggerieren, dass man sie über einen Onion-Link auf einmal finden kann, quasi in diesen ganzen Suchverläufen und so. Ich spiele mich ja selber öfters mal mit dem Dark Web. Ich meine, ich bin ja auch in diesem ganzen Mystery-Horror-Gedöns drin. Ich habe einige Seiten gefunden, die sich als Red Rooms deklarieren, die aber allesamt Scam waren. Und von dem her sage ich, es gibt keine Red Rooms, die leicht zugänglich sind. Also bezweifle ich, weil ich habe da echt einige Seiten gefunden. Kann natürlich trotzdem sein, dass sowas Perverses irgendwo natürlich gibt, weil es gibt halt alles. Und das weiß man, glaube ich. Im Dark Web gibt es so gut wie nichts, das es nicht gibt. Aber ich glaube kaum, dass es Red Rooms geben wird, wo man quasi als x-beliebiger die auf einmal finden kann und da Geld hinüberweist. Wenn, dann wäre es so ein elitärer Club. Aber grundsätzlich spannendes Thema nämlich. Also haben wir doch beide irgendwo Dark Web und Paranormales abgedeckt. Weil bei
Ja.
meiner Story ging es ja auch nicht ganz koscher zu. Bei deiner kann es auch kein Mensch gewesen sein. Finde ich eigentlich schön, dass die beiden Storys so harmoniert haben, obwohl wir sie gegenseitig nicht kannten. Also von dem her tatsächlich mal nice, einfach nice. Mal schauen, ob wir das in der nächsten Folge auch wieder so hinbekommen.
Vielleicht.
Wir lassen uns überraschen. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuhören. Freut euch genauso wie wir schon auf die nächste Folge. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend, Mahlzeit, egal was auch immer, wann ihr gerade diese Folge hört. Zelda, vielen lieben Dank fürs Dabeisein.
Bitteschön.
Und bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
Ciao.